Und damit ein wunderbares herzlich Willkommen zum inzwischen wieder besten und einzigen deutschen Rams-Podcast Ramily Radio. Mein Name ist Simon und ich habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
Jo, hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
Und wir haben heute einiges zu besprechen. Wir haben ja die letzte Folge uns mit dem Matt Stafford Trade beschäftigt und davor gab es ja die Sonderfolge Ramily Radio Awards. Ich kann jedem nur noch mal empfehlen, da reinzuhören. Weil das ist der beste Weg, um für uns mal tatsächlich so einen Überblick über das deutsche Rams-Fandom zu finden. Und wen ihr so mögt und wen ihr so für die besten Spieler haltet. Guckt auf jeden Fall in die Folge rein, stimmt da ab und dann hört jetzt hier weiter.
Und wir packen den Link natürlich auch nochmal hier unter die Folge mit runter.
Ganz genau. Wir haben heute einiges an News zu besprechen, was die letzten Wochen so links liegen geblieben ist. Da möchten wir ganz gerne mit eigenen News anfangen. Danach geht's ein bisschen über das gesamte Coaching-Karussell, das die Rams ja befallen hat, muss man jetzt ja schon mehr oder weniger sagen. Und danach geht's dann nochmal in so ein paar Future-Spieler, die wir jetzt gesigned haben. Da werde ich euch nochmal ein bisschen erklären, was Future-Contracts eigentlich genau sind und was die jetzt auszusagen haben. Kleine Vorschau noch. Nächste Woche wollen wir ein bisschen über die Saison als Ganzes reden und dann schon mal einen kleinen Blick nach vorne werfen auf die ausgehenden Free Agents. Klingt gut? Ich finde, das klingt gut. Auf geht's. Also, Marcel, was haben wir denn jetzt die letzte Woche getan oder über das letzte Jahr mehr oder weniger?
Ja, also viele haben es natürlich schon mitbekommen. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir waren ja einen Verein zu gründen, also einen Fanclub, Rams Germany. Und da haben wir jetzt in der vergangenen Woche die Gründungssitzung abgehalten. Also 7 Rams-Fans haben sich zusammengetan und haben dann schlussendlich einen Fanclub, Verein, wie auch immer, gegründet. Und jetzt sind noch ein paar Unterschriften notwendig und noch ein paar Sachen mit Notaren zu klären. Und dann sind wir ein Verein und die Leute können Mitglied werden bei uns.
Ganz genau. Also es geht jetzt drum, ein Fanclub waren wir ja schon, jetzt wollen wir ein eingetragener Verein werden. Das gibt uns A, Rechtssicherheit für die, die es interessiert und B, macht es so ein bisschen tatsächlich steuerliche Unterschiede. Und die Vorteile, die das sind, dadurch, dass wir jetzt diese Rechtssicherheit und so haben, können wir tatsächlich feste Mitglieder aufnehmen. Ihr kriegt dann so tolle Ausweise, kriegt ihr dann per Post zum Beispiel mit unseren tollen Logos und tollen Designs, die wir gebaut haben. Und das, was noch schöner ist, dadurch, dass wir dann auch mehr oder weniger ein Einkommen haben über diesen Fanclub, können wir euch geile Dinge ermöglichen, wie zum Beispiel eine Website, über die wir jetzt die letzten Monate bauen. Da möchte ich noch mal einen riesen Shoutout geben an unseren Webentwickler, den Flo, der das für uns alles getan hat. Fabian heißt er. Ihr wisst inzwischen, dass Namen nicht meine Stärke sind. Der Fabi, der macht das für uns. Und die Website sieht so geil aus.
Ja, da war ich jetzt eigentlich die letzten 3 Tage schon dabei, oder wir alle waren da aus der Organisationsgruppe dabei, die Webseite mit Inhalten zu füllen, also News, ein paar Berichte und ein bisschen was über die Franchise und so. Also die wird langsam mit Leben gefüllt und Ziel ist es dann, wenn wir die Vereinsgründung offiziell oder komplett durchhaben mit allen Notareinträgen und alles, dass dann darüber auch die Anmeldung für den Beitritt in den Verein möglich sein kann.
Ganz genau. Dazu gibt es dann natürlich noch, wollen wir euch neben dem Podcast noch mit Printerzeugnissen, oder ist ja quasi kein Print, mit Schrifterzeugnissen, also Berichten, mit News, mit Game Re- und Precaps direkt nach dem Spiel, wenn wir zum Beispiel mal mit dem Podcast wieder ein bisschen später in der Woche sind. Und auch allem so vielleicht auch mal ein Meinungspiece oder so in Schriftform versorgen. Das wird in Zukunft alles über unsere wunderschöne Website laufen. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen.
Ja, Ziel ist es ja auch, dass wir irgendwann mal irgendwie ein Fan-Treffen machen können und so. Ja. Also solche Sachen streben wir schon an. Ja. Und vielleicht, wenn es irgendwann mal vom Interesse der Rams her gewünscht ist, dass man vielleicht ein Booster-Club wird oder sowas. Aber da ist noch viel, viel Zukunftsmusik dabei. Das ist ja aktuell nicht so die Bestrebung der Rams. Leider. Ja.
Ganz genau. Und zusätzlich zu diesen Schrifterzeugnissen und sonstigem Fanclub-Zeug werden wir natürlich auch mal Treffen und sowas zusammen planen. Wir haben da schon ein bisschen was in der Startlinie, sobald Corona es wieder erlaubt. Werden wir uns auf jeden Fall mal treffen und ein paar Bier zusammen trinken.
Das wird auf jeden Fall Zeit.
Ja. Genau, und dazu ist ja noch immer wieder Späß in der WhatsApp-Gruppe von einem gemeinsamen Vegas-Trip.
Ja, das stimmt.
Ich hätte Bock drauf.
Ja, ich auch. Also auf jeden Fall. Also mein Ziel ist es ja sowieso, im SoFi Stadium mal ein Footballspiel zu sehen. Ne?
Aber, Los Angeles auf jeden Fall.
Ja.
Und Vegas ist ja auch nur 2 Stunden Fahrt weg.
Wär echt cool. Aber gut, da muss noch ein bisschen was passieren auch mit diesem blöden Virus, der da aktuell so rumschwebt. Nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr stolz, dass dieser Prozess jetzt dann langsam zum Ende hingeht. Der Ablauf der aller Beteiligten war super, hat super reibungslos geklappt alles. Und Simon ist übrigens zweiter Vorsitzender, falls es irgendjemand interessiert.
Ich bin jetzt euer Diktator.
Naja, so würde ich das jetzt nicht sagen.
Ja, ich habe immer noch Vorgesetzte. Ich habe auch immer noch Vorgesetzte.
Aber ich würde sagen, das machen wir nochmal in einer Spezialfolge. Da können sich dann...
Irgendwann gibt es den Militärputsch gegen Rune.
Können sich dann die Vorstandsmitglieder so mal vorstellen, wenn sie möchten. Und dann, aber ist auf jeden Fall in der abschließenden Phase und dann könnt ihr auch Mitglied werden. Und ja, wir haben Bock dazu, sonst hätten wir das Ganze nicht gemacht. Wir freuen uns natürlich über jedes Mitglied, was dann im Verein dabei ist und hoffen dann auch natürlich die Vereinsmitglieder irgendwann mal zu treffen.
Ganz genau. Wir wollen ja immer nur die Rams-Community weiter aufbauen in Deutschland und ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt da in die richtige Richtung.
Ja, die Österreicher und die Schweizer zählen wir jetzt auch mal dazu, ne? Für den Dachbereich.
Die sind Annex.
Ja.
Die gehören ja auch irgendwie dazu. Nennen wir es die deutschsprachige Rams-Community.
Ja, für den Dachbereich halt, ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz. So würde ich sagen, haben wir ein ganz gutes Gebiet, was wir abdecken können. So viel dazu. Also, wenn dann die finale Sache erledigt ist, bekommt ihr natürlich Bescheid über alle Social-Media-Wege und auch nochmal hier über den Podcast.
Ganz genau. Dann dürfen wir weiterreden über einen Haufen Coach-Abgänge und bis jetzt wenige Neuverpflichtungen. Aber da werden wir euch auch erklären, was das zu bedeuten hat und warum das eventuell gar nicht so schlimm ist, wie es jetzt erstmal scheint. Genau. Marcel hat das für euch schön aufbereitet.
Ja, also der bekannteste Abgang ist natürlich Brandon Staley, unser Defense-Coach aus der Saison 2020. Das dürfte eigentlich mittlerweile bekannt sein, dass der Head-Coach bei den Chargers wird. Seine Entscheidung kann ich absolut nachvollziehen. Ist natürlich schade, gerade nach der Saison, wo die Defense ja wirklich gerockt hat bei uns. Aber das Angebot aus L.A. von den Chargers war einfach zu verlockend. Also da wäre er dumm gewesen, wenn er das nicht angenommen hätte, ganz ehrlich.
Gerade das Chargers-Angebot ist meiner Meinung nach eins der stärksten Teams, wo du jetzt als Headcoach hinkommen kannst.
Ja.
Du hast eine super gute Defense, die du auch noch zusammenhalten kannst mit Derwin James und Joey Bosa. Auf jeden Fall ein ähnlich geiles Cover- und Pass-Rush-Paket wie mit Aaron Donald und Jalen Ramsey. Natürlich nicht in der gleichen Stärke. Und natürlich ist Derwin James ein Safety.
Aber da lässt sich durchaus was machen.
Da kannst du viel rumspielen. Und dazu hast du mit Justin Herbert einen super guten QB, den du 4 Jahre lang noch unter einem guten Preis auch halten kannst. Dazu auch gute Receiver und das Einzige, was die tatsächlich mal neu bauen müssen in der Offense, ist deren Offensive Line. Also da... Ja. Wer das Angebot ablehnt, hat vermutlich Hirnschäden oder so.
Ja, vor allem auch Picks haben sie noch und eine gute Cap-Situation haben sie. Also,
kannst verstehen, eine Headcoach-Position abzulehnen, wenn es jetzt eine Situation wie nach Houston geht. Weil da ist ja das Roster jahrelang noch entfernt davon, irgendwie kompetitiv zu sein. Und in einer Liga, die nach 3 oder 4 Jahren bereits seinen Kopf fordert, wenn dann kein Erfolg kommt. Da kann ich verstehen, dass man so einen Karrieresuizid dann nicht unbedingt annimmt, wenn man sonstige Ambitionen hat. Aber als Chargers-Headcoach in dieser Situation kannst du da für lange Zeit noch was gut machen.
Ja, genau. Genau. Mit Staley geht unser Linebacker-Coach Joe Barry mit zu den Chargers. Der wird dort Assistant Head Coach, einfach aus, also das ist meine Vermutung und Simons Vermutung auch. Ja. Joe Barry ist schon ziemlich lange in der NFL als Coach tätig und Staley wollte als junger Head Coach einen erfahrenen Assistant Head Coach neben sich haben. Deswegen hat er den von den Rams, den er schon kannte, hat er dann halt einfach mitgenommen.
Das kann man sich ja so vorstellen. Sean McVay, der junge Head Coach, hat dann ja auch jemanden mit viel NFL-Erfahrung, mit Wade Phillips neben sich stehen gehabt, um ihm dann so ein bisschen zu zeigen, wie es in der NFL abgeht.
Ja, also auch hier völlig normaler Move, also nichts Verwerfliches dabei. Ja, dann ist es kein Coach, der uns verlassen hat, sondern der Head Scout von uns, also der maßgeblich für die Draftpicks im Draft verantwortlich ist und auch für die jungen Spieler, die zu scouten, wie sind sie so drauf und so. Der hat uns verlassen Richtung Detroit, der ist bei, jetzt General Manager bei den Lions. Und ich würde sagen, dank dem haben wir auch den Jared Goff und Matthew Stafford Trade zu verdanken.
Ich hab schon den Witz gemacht. Der ist da als Schläferagent hingesendet worden.
Ja, kann man, böse Zungen würden das jetzt behaupten, ja.
Aber, ja, wenn er als Schläferagent hingesendet worden wäre, hätten wir keine zwei First-Round-Picks bezahlt.
Ja, nee,
der macht schon da alles richtig.
Ja.
Baut sein Team jetzt die richtige Weise auf über den Draft mit viel Kapital. Und als jemand, der bewiesen hat, dass er in der Vergangenheit gut scouten konnte, ja. Ich meine, wir haben die längste aktive Streak, in der wir First-Round-Picks genommen haben und alle sind Pro-Bowler geworden. Seit 2016.
Und natürlich auch mit dem Grund, dass Brad Holmes sich damals auch für Goff entschieden hat, ist es auch ein Zeichen, dass er halt dann Goff bei sich haben wollte, nachdem ja Stafford auch angekündigt hatte, dass er das Team verlassen will. Also da kommen die Beziehungen halt so ein bisschen doch raus. Genau. Kevin McConnell war auch auf dem Weg, also unser Offense-Coordinator. Der war auch bei einigen Teams im Gespräch, da haben die Rams aber gesagt, machen wir nicht, der ist geblockt, also keine Anfragen vorerst. Und aktueller Stand ist, dass er noch beim Team bleibt. Ja, wenn sich da was entwickeln sollte, dann bekommt das natürlich von uns gesagt.
Ja, als tatsächlicher Coordinator ist es ja auch die einzige wirkliche Aufstiegsmöglichkeit, ist ja nur entweder mit einer Assistant-Headcoach-Rolle oder dazu einen richtigen Headcoach aufzusteigen. Und das ist ja das, was ich das vorletzte Mal schon erklärt habe, dass man ja quasi nur Beförderungen Teams anfragen darf. Lateral Moves, also horizontale Moves, können geblockt werden. Und das ist genau das, was die Rams getan haben.
Genau. Der nächste Coach, der uns verlassen hat, ist Andy Dickerson. Der war bei uns Assistant O-Line Coach und geht zum Division-Konkurrenten zu den Seattle Seahawks und wird dort Run-Game Coach oder Coordinator. Ja.
Die Rolle, die Aaron Cromer immer bei uns verwendet hat oder gemacht hat. Und das ja auch sehr gut. Wir hatten ja jahrelang und auch dieses Jahr wieder ein super gutes Run-Game. Und ich glaube, als Coach der Seahawks hat ja Pete Carroll immer gesagt, er will den Ball mehr laufen. Und da jemanden aus einem sehr run-erfolgreichen Team zu holen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Absolut. Dann hat uns Aubrey Plessen verlassen, der war bei uns Defense Coordinator.
Der war Defensive Back Coach.
Defensive Back Coach, meine ich ja, genau. Entschuldigung. Defense Back Coach, also Safety und Cornerback. Und der geht auch zu den Lions und wird dort auch ebenfalls Defense Back Coach und Passing Game Coordinator.
Ganz genau.
Ja, also schon drei Leute. Zwei Leute bei den Chargers und zwei Leute bei den Lions, die uns weggenommen wurden. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Trainer, der uns oder zum nächsten Coach, der uns verlassen hatte, Shane Waldron. Der war bei uns fürs Pass Game verantwortlich, Passing Game Coordinator. Und der geht jetzt zu den Seahawks und wird dort Offense Coordinator. Er ersetzt dort Schottenheimer.
Ganz genau. Welcher dann allerdings nach nach Jacksonville geht.
Genau. Finde
ich auch sehr interessant.
Ja. Ich glaube, Schottenheim ist gar kein schlechter.
Ich hätte mir gewünscht, dass jetzt hier, wie heißt er wieder, Urban Meyer tatsächlich mehr junges Blut tatsächlich in sein Team holt.
Ja.
Und dann sehr viel College-Coaches oder so mit hochholt, um dann eben mal wieder was Neues zu machen, wie zum Beispiel wir ja letztes Jahr gesehen haben mit der Star-Rolle, die Brandon Staley quasi aus dem College mitgebracht hat. Und stattdessen haben wir irgendwie nur irgendwelche anderen NFL-Retreads, also Leute, die schon irgendwo anders gefeuert wurden.
Ja, also
und viel, teilweise oder, viel Grund.
Oder viel Verschiebungen halt, ne? Das ist auch so eine Sache. Was bei Waldron ganz interessant ist, das war jetzt der letzte Coach aus dem Fischer-Coaching-Staff, der noch bei den Rams verblieben ist. Also sind wir jetzt da auch von dem Fluch, sag ich jetzt mal, befreit. Also kein Fischer-Coach mehr bei uns.
Ich sag's mal so, man sagt jetzt, die Fischer-Ära war immer so schlimm, aber wir waren da meistens mittelmäßig.
Ja.
Tatsächlich, der Coach vor Fischer war der so ganz grauenhaft war.
Ja, klar.
Und trotzdem ist Mittelmäßigkeit nichts, was man möchte.
Nee, natürlich nicht. Aber im Vergleich zu heute war der schon schlecht.
Ja, das
muss man halt einfach sagen.
Ja.
Genau, dann Lian Cohen ist der nächste Coach, der uns verlassen wird. Er war Assistant Quarterback Coach und wird jetzt Offense Coordinator an einer Universität, und zwar bei der Universität von Kentucky.
Ganz genau. Was ich da interessant finde, ganz viel, dass dann Coaches irgendwie zurückgehen an ihre Alma Mater oder so. Das ist tatsächlich bei Liam Cohen nicht so. Der hat nie für die University of Kentucky gespielt oder war da schon mal Coach oder sowas. Der hat da einfach quasi eine Beförderung hinbekommen als Offensive Coordinator. Was jetzt an der Entwicklung von Jared Goff, wenn man daran beteiligt wird, würde ich jetzt zwar nicht so als Aushängeschild nehmen, aber vielleicht sehen da Universitäten oder was weiß ich, die Seahawks, was ich nicht sehe.
Ja, ich glaube, da spielen wirklich immer noch mehr Faktoren rein, ja, als der reine Coach dann am Ende, ne?
Ja, ganz viel ist ja dann auch, wie viel liegt's an den Coaches, wie viel liegt an Goff und
an McVay natürlich auch, ne?
Natürlich auch, ganz viel ist ja auch, dass Coaches irgendwie Character Hires sind, dass die dann tatsächlich Leute motivieren sollen und sowas, was ja auch viel wichtiger ist eigentlich, als Head Coach zumindest.
Ja, das stimmt. Genau. So viel zu den Abgängen. Wir haben dann tatsächlich schon zwei neue Coaches verpflichtet. Und zwar haben wir mit Joe DeCamillis einen neuen Special Team Coordinator geholt. Das Special Team war ja in der vergangenen Saison nicht so das Gelbe vom Ei. Bis auf Hacker war da jetzt nichts besonders Gutes, muss man einfach mal so sagen.
Selbst der hat ein Karriere-Down-Jahr. Also ja. lass uns mal durchgehen. Kicker am Anfang, ganz seltsame Entscheidung.
Ja, absolut.
Da dann einen zu draften.
Ja, und
dann, der war ganz überhaupt nicht gut, also in keiner Facette des Spiels, sei es Kickoffs, sei es tatsächlich Kicks. War Sam Sloman ja in allem nicht gut. Dann tatsächlich auch sämtliches, wo es um Starting Field Position ging. Das war Return. Das war erst die Entscheidung, Cooper Kupp dann irgendwie als Punt Returner reinzusetzen. Total dämlich. Dann eine Simba Webster, der als normaler Special Teamer ich tatsächlich immer noch viel von halte. Aber als Returner halt nie was gezeigt hat. Und es wurde trotzdem dran festgehalten. Dann auch Coverages waren ja komplett grauenhaft, dass die Teams dann irgendwie 10, 15 Yards Punt Returns gegen uns machen konnten jedes Mal.
Das stimmt.
War ja in allen Facetten war ja Bonamengo da nicht das Gelbe vom Ei.
Nee, da habe ich auch eine ganz interessante Statistik rausgefunden, Simon, weil du das gerade ansprichst. Die durchschnittliche Starting Field Position, also wo wir im Durchschnitt bei welcher Yardlinie zustande gekommen sind. 2017 waren wir noch bei 32 oder an der 32,9 Yardlinie, also ungefähr 33 Yardlinie. Ja. 2018 waren wir nur noch bei 30,4, also kann man schon sagen, fast 3 Yards weniger. 2019 waren wir bei 28,3 Yards und jetzt 2020 bei 27,9, also rund 28. Also in den letzten Jahren, auch noch unter Fessel, wurde die Starting Field Position immer schlechter.
Wir hatten ja 17 war ja dieses Outlier-Jahr, wo dann, wie heißt er wieder? Ja, Pharoah Cooper dann tatsächlich auch Pro Bowler wurde. Das war ein richtig gutes Jahr. Danach die zwei Jahre waren Jojo Natson. Aber der hat's ja auch schon wieder abgenommen und der wurde ja auch, ist ja inzwischen gar nicht mehr bei den Rams. Und 2020 ist jetzt das schlechteste Jahr unter dem neuen Koordinator mit Nassimba Webster als Returner. Und ja, was viele jetzt denken, da ist ein Unterschied von 5 Yards drinne. Das macht doch bestimmt keinen so großen Unterschied. Aber das stimmt nicht. Man hat herausgefunden, dass die Chance, einen Drive tatsächlich in Punkte zu konvertieren, exponentiell abnimmt, mit wie weit hinten du startest. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen für rausgesucht, aber das ist tatsächlich so, dass 5 Yards da schon einen Unterschied von mehreren Prozent machen, dass der Drive dann tatsächlich in einem Touchdown endet.
Genau, also somit haben wir dann John Bonamengo ersetzt als Special Team Coordinator, der bleibt aber bei den Rams erhalten und wird Senior Coaching Assistant und bringt da also
man hat ihn wegbefördert.
Ja, und bringt dann also quasi seine Erfahrung trotzdem noch ein bisschen mit rein. Ja, ganz kurz ein paar Fakten zu De Camillis. 55 Jahre, seit 1988 in der NFL. Hat seine Karriere bei den Denver Broncos begonnen und ist ein bisschen rumgekommen in der NFL, war bei den Cowboys, bei den Giants, bei den Bears und zuletzt bei den Jaguars. Ja, McVay ist ganz begeistert von ihm. Gerade was Panther- und Kickerpositionen betrifft, ist er sehr begeistert von ihm und die Return-Spieler waren hervorragend darin, gute Feldpositionen zu erzielen und explosive Läufe zu machen, um diese Feldposition zu erreichen. Also ja. McVay ist da wohl sehr begeistert und sehr angetan von ihm.
Ja. Generell ist De Camillis ein sehr hoch regardeter Special Teams Koordinator gewesen in der gesamten NFL. Da ist jetzt natürlich die Frage, wenn er so hoch regarded ist, warum wird er dann gefeuert? Das wurde er nicht. Er ist bei den er durfte sich quasi ein neues Ziel aussuchen bei den Jaguars, wo er einen super guten Job gemacht hat tatsächlich. Die einzige Sache ist, dass der neue Head Coach der Jaguars, Urban Meyer, wohl die Special Teams immer sehr gerne selber coacht, habe ich mir sagen lassen. Und das ist quasi der Grund, warum sich De Camillis dann ein neues Team suchen durfte. Und der hat sich für die Rams entschieden. Finde ich cool.
Ja, finde ich auch cool. Kann er eigentlich nur besser werden. Viel schlechter kann es ja nicht werden. Ja,
das
ich hoffe, er hört dann auch ab der dritten Folge auf uns, wenn wir sagen, Cooper Kupp ist kein Punt-Returner. aber ja, mal gucken. Also klar, wir wünschen ihm viel Erfolg und alles, ne? Selbstverständlich. Und ja, schauen wir mal, was das Special Team 2021 dann so macht.
Ganz genau.
Ja, dann, wie anfangs schon gesagt, bei den ganzen Abgängen, Staley hat uns verlassen, demnach muss der neue Defense-Coordinator her. Einen neuen Defense-Coordinator haben wir gefunden, und zwar Raheem Morris. Raheem Morris, 44 Jahre alt, war am Anfang der Saison Defense-Coach bei den Atlanta Falcons, bis die Dan Quinn entlassen haben, und dann war er Interims-Head-Coach bei den Falcons. Raheem Morris hat schon 18 Jahre NFL-Erfahrung, und die Wege von McVay und Morris haben sich zweimal gekreuzt, einmal bei den Tampa Bay Buccaneers und einmal bei den Washington Football Team. Daher kennen die sich. Der Move, Raheem Morris zu verwenden, ist gar nicht dumm. McVay hat da eine gute Entscheidung gemacht, meiner Meinung nach. Zum einen war Raheem Morris schon Coaching, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Also er kennt beide Seiten vom Feld und kann dann daraus seine Schlüsse ziehen. Und er war auch schon Head Coach, und sich einen Trainer oder einen Coach mit Head Coach Erfahrung als Defense Coordinator zu holen, ist meiner Meinung nach ein schlauer Move. So kann sich McVay nämlich voll auf die Offense konzentrieren und braucht gar nicht so sehr auf die Defense zu gucken. Wie siehst du das, Simon?
Ich sehe das ähnlich. Ich habe tatsächlich ein paar Spielerinterviews gesehen von den Falcons, die sehr hoch von Morris gesprochen haben, der auch wieder so ein High-Energy-Mensch ist, der, was wir auch am Anfang der Saison immer von Brandon Staley gesagt haben. Dass die Spieler ihn lieben, dass er da eine gute Energie reinbringt und auch ein guter Culture-Pick ist. Also, dass er die Spielerkultur noch, die Locker-Room-Kultur fördert. Und ich glaube, da ist Morris auch ein guter Kandidat. Was ich tatsächlich ganz schön finde, es ist jetzt, soweit ich weiß, der erste schwarze Coach, den wir so in einer Koordinatorrolle haben unter McVay.
Ja, glaube ich auch. Stimmt. Also in der Koordinatorrolle schon auf jeden Fall. In der Assistant Coordinator hatten wir immer wieder schwarze Coaches. Das stimmt.
Ja. Also das finde ich eigentlich ganz, finde ich super sinnig. Ja. Ich finde, es macht einen guten Pick. Also er wird auf jeden Fall einen guten Pick machen. Sie haben ja jetzt im Nachhinein schon gesagt, sie werden viel der Konzepte von Brandon Staley beibehalten. Und da hat Morris ja auch immer wieder gezeigt, dass er sich adaptieren kann. Er kommt ursprünglich aus einem Tempa-2-System. Also, wie heißt es wieder, dass man viel mit zwei hohen Safeties spielt, Cover-2. Dann ist er bei Seattle, war er Coach unter der Legion of Boom, die ja ein historisch gutes Cover-3-Scheme war, wo der zweite Safety mehr ein extra Linebacker war, der war ein bisschen, hat dann mehr eine tiefere Zone gespielt. Und du hast dann einen Single-High-Safety. Obwohl man dazu sagen muss, dass viele von diesen ehemaligen Legion of Boom-Coaches tatsächlich das nicht so wirklich das Geheimnis dahinter replizieren konnten. Weil auch ganz viel davon einfach das super krasse Talent war, das die Legion of Boom hatte. Mit Earl Thomas als dieser tiefe Safety, mit Bam Bam Cam, also Cam Chancellor, der dann diesen flachen Safety gespielt hat und einfach alles weggehauen hat. Und mit einem der besten Cornerbacks der NFL damals, in Richard Sherman. Und da finde ich dann ganz cool, dass er dann doch noch auch sagt, ich bringe jetzt nicht mein eigenes rein. Er wird vermutlich immer noch so ein bisschen eigene Konzepte mit untermischen, aber dann doch das Tried-and-Tested-Methode. Jetzt dieses mehr Quarters, also viel vier hoch, also zwei tiefe Safeties sowie tiefe Cornerbacks mit dem Scheme von Brandon Staley bringen.
Ja. Und wenn man sich die Defense der Falcons im letzten Jahr anschaut oder in der letzten Saison, wurde die dann warum auch immer noch besser, als er Headcoach wurde. Also die Falcons Defense war ja gar nicht schlecht.
Das ist ja gerade das, was ich sagen wollte, dass dieses Cover-3-Scheme, wo ja auch der ehemalige Falcons Headcoach rauskam, man das nicht so richtig replizieren konnte. Man hat das immer wieder so versucht, aber ohne dieses ganz besondere Talent war das halt niemals wieder so effektiv. Und dann hat dann Morris wohl doch was Neueres wieder mit reingebracht.
Ja, also auch ein interessanter Mann und ich denke, die Defense wird jetzt nicht komplett einbrechen dadurch, dass wir jetzt einen neuen Defense-Coordinator haben. Vielleicht wird sie nicht mehr so stark spielen wie 2020, aber sie wird immer noch effektiv genug sein.
Ja, ich erwarte unter keinen Umständen, einfach dadurch, dass wir auch einiges an Personal verlieren, dass wir wieder die Top-Defense sind. Eine Top-10-Defense ist durchaus auch mit dem Talent, was wir noch haben, beziehungsweise was wir draften können, mit dem Draft-Kapital, was wir haben, noch durchaus möglich, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Ja, soviel zu den ganzen Coaches, Abgängen und Zugängen. Und Simon macht weiter.
Ja, wir haben 16 Spieler zu Reserve/Futures-Contracts verpflichtet. Ich wollte euch einmal kurz ein bisschen aufklären, was diese Future Contracts eigentlich sind und dann noch so ein bisschen reinlesen, welche Spieler wir tatsächlich gesigned haben und wen man davon kennen sollte oder kennen müsste und was das teilweise als Aussage bildet. Es ist ein Future Contract ist an sich ein sehr cooles Ding, um Spieler, die zum Ende des Liga-Jahres in keinem aktiven Team waren. Also entweder die noch als Free Agent aus der Liga rausgehen, die nicht in einem Team waren, wenn die in einem Practice Squad waren, direkt in sein Team zu holen. Wenn du einem Spieler einen Future Contract anbietest, bindet das sofort und es kostet Es geht dann aber quasi nicht mehr in dieses Liga-Jahr mit ein. Das heißt, trotz der Tatsache, dass die Spieler den Vertrag jetzt unterzeichnen, wird das dann erst ab dem neuen Liga-Jahr, was ja im März losgeht, gezählt. Im Moment darfst du ja tatsächlich keine Free-Agent-Verhandlungen führen und auch sonstige Spieler dürfen keine Verträge unterzeichnen. Neue, also zu ihren neuen Teams gehen. Das geht erst zum Start des neuen Liga-Jahres. Mit der genau. Ausnahme von diesen Futures-Contracts. Man gibt die an sich diesen Practice-Squad-Spielern, in denen man dann aber doch was sieht, die man für sich für das nächste Jahr holen will. Das zieht dann eben gegen das 90-Mann-Roster, was man ja in der Preseason hat, sowie die Salary-Cap des folgenden Jahres. Die Verträge treten quasi in Effekt mit dem neuen Liga-Jahr. Das heißt, ab dem Zeitpunkt zählen sie dann in unser 90-Mann-Roster. Die Verträge sind meistens Veteran Minimum, also das geringste, was man einem Spieler anbieten kann, und haben keine Signing-Bonuses, weil der Effekt davon, was man mit diesen Future-Contracts macht, ist an sich, dass du dir Camp-Buddies holst. Also, dass du Spieler hast, die einfach, um dieses 90-Mann-Roster auszufüllen, den du jetzt aber mal, wenn die dir was zeigen im Camp, behältst du sie. Ansonsten kannst du sie immer noch cutten. Es ist ein einfacher Weg, um eben nicht nur komplett aus undrafted Free Agents zu bestehen. Und da haben wir insgesamt 16 Spieler. Ein paar davon sind tatsächlich interessant. Der Rest ist, wie ich gesagt habe, Camp-Buddies, die man erwartet, dass sie einfach also nicht mal mehr das Practice Squad schaffen, was ja sehr auch begrenzt ist und die dann einfach zum Ende des Jahres gecuttet werden. Wir haben da Defensive Tackle Eric Banks, Tight End Kendall Blanton. Der könnte ein bisschen interessant werden, dadurch, dass wir Status jetzt ja vermutlich nur zwei Tight Ends im aktiven Roster haben werden. Dadurch, dass ja sowohl Gerald Everett als auch unser bis jetziger Tight End 3, ich habe jetzt natürlich seinen Namen vergessen.
Johnny Mund,
ganz genau. Der auch ein paar Einsätze hatte dieses Jahr, Free Agents werden. Und so kann man auf Blend ein bisschen gucken. Die nächsten Spieler sind Defensive Tackle Marquise Copeland, Hard Knocks Fan-Favorite Donte Dion, der Defensive Back.
Finde ich cool, dass der wieder dabei ist.
Ja. Ich glaube, der hat seine Practice Squad Eligibility aber aufgebraucht.
Ja, ich glaube, das war das letzte Jahr tatsächlich. Ja. Also, ja, mal gucken.
Dann Guard Jamil Demby, Shoutout an ihn, der folgt uns auf Twitter.
Ja.
War auch witzig. Ich wache auf und sehe auf meinem Handy Direct Message von Jamil Demby. Anscheinend war Marcel wieder um 3 Uhr morgens auf Twitter unterwegs.
Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe ihn einfach gefolgt und dann kam der Follow zurück und dann habe ich ihm geschrieben, vielen Dank. Und dann hat er geschrieben, ja, bitteschön und vielen Dank an die deutschen Rams-Fans da draußen.
Finde ich cool, vor allem, der ist nicht so ein Account, der jedem zurückfolgt. Das habe ich erstmal auch direkt gecheckt.
Ja, ich habe nämlich mit dem Rams Germany, also mit dem Fanclub-Account, auch gefolgt, da ist er noch nicht zurückgefolgt.
Witzig.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, nächster Spieler, Defensive Tackle Michael Hecht. Oder Höcht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Dann ein Spieler, der wirklich interessant wird, Longsnapper Colin Holbar. Warum das interessant ist, ist, dass unser derzeitiger Longsnapper wie heißt er wieder? Marcel, du musst es wissen. Jake McQuaid, ganz genau. Free Agent wird.
Ja.
Und dann hast du eben unter so einem Future Contract dann jemanden, der tatsächlich eventuell günstiger ist.
Es sind mittlerweile sogar zwei Longsnapper. Steven Wirtle ist der zweite.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Der ist hier auf meiner Liste gar nicht drauf.
Ja, Steven Wirtle, also zwei Longsnapper jetzt. Also sehr wahrscheinlich, dass dann Jake McQuaid wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird. Was ich schade finde, er war bis dahin der dienstälteste Rams. Und ich fand ihn eigentlich cool und wollte mir ein Trikot holen von dem. Aber ja, wenn der dann nicht mehr da ist, er nicht.
Ganz genau. Man könnte ihn eventuell kennen aus dem Dude Perfect Video, was ich immer mal wieder reference. Da hat er unter anderem Bälle in Basketballkörbe gesnappt. So, nächster Spieler, Kicker Austin McGiannis, der ja auch bei uns in der Kicking Competition mit drin war, würde ich tatsächlich nicht drauf bauen, dass der weiter als das Practice Squad kommt. Ich halte die Rolle von Matt Gay tatsächlich für ziemlich sicher.
Absolut.
Der nächste ist Defense Back Tyreek McGee, Quarterback Bryce Perkins, der unser Practice Squad QB war dieses Jahr.
Ist übrigens ein mobiler Quarterback, falls jemand fragt.
Ganz genau. Linebacker Christian Rosenboom, der könnte es tatsächlich ins Active Roster schaffen. Ich hab gehört, dass der aus dem Draft rauskommt, einer der besseren UDFAs war und wohl vor ein paar Jahren auch tatsächlich relativ hoch gehandelt wurde, dass er eventuell sogar gedraftet hätte werden können. Als letztes Defensive End Jonah Williams, da musste ich erst kurz gucken, weil die Bengals haben einen Offensive Liner, der auch Jonah Williams heißt.
Und wir haben noch einen interessanten, den.
Ja, nee, ich bin noch nicht durch.
Achso, okay.
Panther Brandon Wright und dann, das kam danach nochmal, das ist erst Defensive Back und Safety Jack Gervais, der schon letztes Jahr auch mit Practice Squad war. Und was Interessantes, der ehemalige Steelers QB Devlin Duck Hodges, der unter anderem vorletztes Jahr inzwischen schon mehrere Spiele für die Steelers gestartet ist.
Ja, und unter anderem auch die Steelers in die Playoffs damals gebracht hat.
Ganz genau. Und Entenruf-Weltmeister.
Das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man NFL-Quarterback sein muss, ne?
Das ist sowas, das musst du erwähnen. Das ist genauso wie, dass Antonio Gates Basketball gespielt hat oder dass Matt Stafford früher zusammen mit Clayton Kershaw Baseball gespielt hat.
Ja, klar musst du es erwähnen, aber ich meine, das ist halt eine wichtige Voraussetzung, dann um Quarterback zu werden, ne?
So, auf jeden Fall.
Ja, also mir ist es egal, was die für Hobbys haben, ne? Aber ich find's halt interessant. Dass es sowas gibt, wusste ich nicht mal, ganz ehrlich.
Das ist tatsächlich so, in Amerika ist das Jagen ja riesengroß, weil du auch nicht wie in Deutschland tatsächlich einen Jagdschein brauchst. Okay. Und dann ist dann tatsächlich Entenjagd, was tatsächlich was ganz Großes, und dann ist dieses Entenjagen wohl ein großer Teil davon. Weil es Enten rufen.
Okay, naja. Wem Spaß macht, von mir aus.
Ja. Ja, das wäre es für mich mit den Future Contracts tatsächlich durch.
Also da sind auf jeden Fall ein paar Kandidaten dabei, die wir mit Sicherheit nächstes Jahr auf dem Practice Squad sehen werden. Ich gehe davon aus, dass mindestens ein Quarterback und ja, je nachdem, wie die Sache mit dem Coronavirus weitergeht, ob der Practice Squad weiterhin so groß bleiben wird.
Ja.
Ist ja auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, ne? Weil die Saison war ja der Practice Squad extra größer, um vermeintliche Ausfälle wegen Covid damit ausgleichen zu können.
Gerade diese Protection-Regel, beziehungsweise dass du Spieler einfach so elevaten konntest, ohne dass sie gegen das 53-Mann-Roster zählen. Ja. Das ist ja auch was, das extra für diese Corona-Saison dazu kam. Ja. Und dass man tatsächlich, sollte der Virus bis zur nächsten NFL-Saison besiegt sein, ist das eine Regel, die wir vermutlich nicht mehr sehen werden.
Ich fand die eigentlich trotzdem cool, dass es mehr Practice-Squad-Spieler gibt. Also ich würde es mir wünschen,
wenn sie an der Regel das
festhalten würden.
Generell, das finde ich eine super Idee, das Practice-Squad zu erweitern.
Ja.
Aber wir werden ja jetzt auch dann in 22 eine Development-Liga, eine neue sehen, mit der XFL von The Rock.
Ja, wird spannend. Sehr spannend, was da noch
rauskommt. Habe ich Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich hält sie sich, das wäre zu wünschen.
Ja.
Ja, aber ansonsten werden wir sehen.
Ja. Ja, dann, ich wäre soweit durch.
Ja, lass mich nochmal auf meinen Spickzettel gucken. Ich werde soweit auch durch.
Genau, dann.
Ja, nochmal der Hinweis. Genau. Mach.
Verweisen wir nochmal wieder an die Ramley Radio Awards. Hört euch die Folge an, wo wir alle Spieler durchsprechen. Stimmt danach ab. Und danach dürft ihr gerne bei uns auf die Social Media Seiten gehen. Allerdings wie immer im Linktree unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir können ja schon mal ein bisschen was rumteasern.
Ja.
Dass wir demnächst auf ja, dass wir so ein Season Recap machen und Free Agency Preview und dass wir noch sonst ein paar Updates an das Format Ramily Radio geplant haben, das unter anderem eventuell demnächst auf YouTube zu sehen sein wird.
Ja, mal gucken, wie die Umsetzung da klappt, aber ja, durchaus denkbar, dass man da eine Folge mal dann sieht von uns auf YouTube.
Ganz genau. Wir arbeiten dran, dass ihr unsere Hackfressen dann auch sehen könnt.
Ja, hoffentlich verschrecken wir die Leute dadurch nicht, Simon.
Ich sehe wunderbar aus, also du kannst, wenn, dann nur du sie verschrecken.
Ja, dann müssen wir damit auch leben. ja, gut. Ja, genau. Also morgen ist der Super Bowl. Ich glaube, wir sind im Discord und plaudern und quatschen und gucken
den Super Bowl zusammen an.
Also wer Bock hat, kommt auf unseren Discord-Server. Wir wollen auch so eine Art Stammtisch einführen, dass man sich regelmäßig da trifft und sich ein bisschen unterhält über Football und was weiß ich. Also wenn ihr Bock habt, vor allem mit anderen Rams-Fans noch ein bisschen in Kontakt zu treten, dann kommt auf unseren Discord-Server, Social-Media-Abteilung, da sind alle Links vertreten. Und ja, viel Spaß beim Super Bowl, wenn ihr die Folge hören solltet vor dem Super Bowl, und wenn ihr die Folge erst nach dem Super Bowl hört, dann hoffe ich, dass ihr den Super Bowl gut geguckt habt, und ja, mehr habe ich nicht zu sagen.
Ich auch nicht.
Dann vielen Dank, Simon, war wie immer schön mit dir, und Go Rams!